Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute Warfarin, vom Rattengift zum Blutverdünner. In den 1920er Jahren starben tausende Rinder in Nordamerika an inneren Blutungen. Gesunde Tiere brachen zusammen, ihr Blut gerann nicht mehr. Selbst kleine Verletzungen wurden zu tödlichen Wunden. Die Ursache war völlig unbekannt und sie versteckte sich im Heu. Was die Farmer damals nicht ahnen konnten, die Substanz, die ihre Kühe tötete, würde Jahrzehnte später Millionen Menschen das Leben retten. Mit dieser Geschichte beschäftigen wir uns heute im Biofunk. Mit den Rindern fing es an. In den frühen 1920er Jahren breitete sich in den USA und Kanada eine mysteriöse Tierseuche aus. Rinder starben innerhalb weniger Tage. Eben noch gesund, begannen sie plötzlich zu bluten, innerlich, aus der Nase, aus dem Maul. Selbst kleinste Verletzungen wurden zu tödlichen Wunden. Das Blut der Tiere zeigte keine Anzeichen von Gerinnung. Es blieb flüssig, obwohl es normalerweise nach kurzer Zeit fest werden sollte. Tierärzte und Farmer standen vor einem Rätsel. War es eine Infektion, ein Parasit, eine Vergiftung? Die Keimtheorie hatte zu dieser Zeit bereits viele Krankheiten erklärt. Bakterien und Viren als Auslöser waren bekannt. Doch die verblutenden Kühe zeigten keine Anzeichen einer Infektion. Erreger ließen sich nicht nachweisen. Die Suche nach dem Auslöser dauerte Jahre. Verschimmelter Süßklee. Die betroffenen Tiere hatten verschimmeltes Heu gefressen. Süßklee war damals ein beliebtes, günstiges Futtermittel, das bei feuchter Lagerung schimmelte und zur tödlichen Falle wurde. Diese Beobachtung war ein erster Hinweis. Doch welche Substanz im Klee verhinderte die Gerinnung? Und wie genau funktionierte dieser tödliche Mechanismus? Die Antworten sollten noch Jahrzehnte auf sich warten lassen. In den 1930er Jahren nahm sich der Biochemiker Karl Paul Link von der University of Wisconsin-Madison des Problems an. Ein verzweifelter Farmer hatte ihm den Kadaver einer verbluteten Kuh ins Labor gebracht, zusammen mit dem verschimmelten Süßklee. Für Link war das der Beginn einer jahrelangen, zermürbenden Suche. Sein Team verarbeitete tonnenweise verschimmelten Klee. Immer wieder mussten neue Ansätze verfolgt werden. Die Arbeit war mühsam und frustrierend. Endlich, im Jahr 1940, gelang der Durchbruch. Nach fast einem Jahrzehnt Forschung identifizierte Link die gesuchte Substanz, Dicumarol. Dieser von Schimmelpilzen produzierte Stoff unterdrückte die Blutgerinnung bei Rindern und anderen Säugetieren. Link führte seine Forschungen fort. Er suchte nach chemischen Abkömmlingen des Dicumarols mit noch stärkerer Wirkung. Sein Team synthetisierte über 150 verschiedene Varianten und testete jede einzelne systematisch. Eine davon, die Verbindung Nummer 42, erwies sich als besonders wirksam. Link nannte sie Warfarin, eine Hommage an die Stiftung, die die jahrelange Forschung finanziert hatte. Doch die hohe Wirksamkeit wurde zum Problem. Die Dosierung war extrem schwierig. Eine geringe Überdosis führte zu Blutungen, eine zu niedrige Dosis war wirkungslos. Eine medizinische Anwendung bei Menschen schloss Link kategorisch aus. Er hielt die Substanz für zu toxisch, zu gefährlich. Warfarin war Gift. Für einen anderen Zweck war es deshalb jedoch sehr gut geeignet. 1948 kam Warfarin als Rattengift auf den Markt. Und es war ein besonders cleveres Gift. Ratten sind kluge Tiere, die ihre Artgenossen beobachten. Wenn ein Tier nach dem Fressen eines Köders stirbt, meiden die anderen diesen Köder. Herkömmliche Rattengifte wirkten schnell und wurden deshalb schnell gemieden. Warfarin wirkte hingegen verzögert. Die Ratten fraßen den Köder, fühlten sich zunächst völlig normal und kamen zurück. Erst nach 3 bis 7 Tagen verbluteten sie innerlich. Die Verbindung zwischen Köder und Tod war für die Tiere nicht mehr erkennbar. Warfarin wurde zu einem der wirksamsten Rattengifte der Welt. Doch warum wirkt Warfarin überhaupt so? Und warum verzögert? Um das zu verstehen, muss man einen kurzen Blick ins Blut werfen. Schneiden wir uns, tritt Blut aus und hört nach kurzer Zeit wieder auf. Das Blut wird fest, eine Kruste bildet sich. Diese Fähigkeit ist lebensnotwendig. Ohne sie würden wir bei jeder kleinen Verletzung verbluten. Aber Blut darf nicht einfach so gerinnen. In den Adern muss es flüssig bleiben. Würde es dort fest werden, entstünden Gerinnsel, die ein Blutgefäß verstopfen. Im Herz führt das zum Herzinfarkt, im Gehirn zum Schlaganfall, in der Lunge zur Embolie. Es ist ein permanenter Balanceakt. Die Gerinnungsfähigkeit beruht auf speziellen Proteinen im Blut, den Gerinnungsfaktoren. Sie zirkulieren normalerweise inaktiv durchs Blut. Bei einer Verletzung werden sie aktiviert und bilden ein festes Netz, ein körpereigenes Pflaster, das die Wunde verschließt. Diese Gerinnungsfaktoren werden in der Leber hergestellt, aber sie sind zunächst nicht einsatzbereit. Sie müssen erst aktiviert werden. Und genau hier kommt Vitamin K ins Spiel. Vitamin K nehmen wir mit der Nahrung auf, vor allem aus grünem Gemüse wie Spinat oder Grünkohl. Es übernimmt die Aktivierung der unfertigen Gerinnungsfaktoren, vergleichbar einem Schalter, der von inaktiv auf einsatzbereit umgelegt wird. Ohne diesen Schritt bleiben die Faktoren nutzlos. Vitamin K wird bei diesem Vorgang verbraucht. Der Vorrat wäre schnell aufgebraucht, würde der Körper es nicht recyceln. In der Leber wandelt ein bestimmtes Enzym das verbrauchte Vitamin K zurück in seine aktive Form. Ein Kreislauf entsteht, der ständig frisches Vitamin K bereitstellt. Solange dieser Kreislauf funktioniert, ist die Gerinnung gewährleistet. Warfarin unterbricht genau diesen Kreislauf. Es blockiert das Recycling-Enzym. Verbrauchtes Vitamin K bleibt verbraucht. Frisches, aktives Vitamin K wird knapp. In der Leber werden zwar weiterhin neue Gerinnungsfaktoren produziert, doch sie können nicht mehr aktiviert werden. Die unfertigen Faktoren gelangen ins Blut, bleiben aber wirkungslos. Wie verpackte Werkzeuge, die nie ausgepackt werden. Die Wirkung tritt allerdings nicht sofort ein. Bereits aktivierte Gerinnungsfaktoren zirkulieren noch im Blut. Sie haben eine begrenzte Lebensdauer von wenigen Tagen, wie ein Vorrat, der langsam aufgebraucht wird. Erst wenn dieser Vorrat erschöpft ist, zeigt sich der volle Effekt. Das erklärt die verzögerte Wirkung des Rattengifts. Die Ratten fraßen den Köder und merkten tagelang nichts. Dann, als der Vorrat an aktiven Gerinnungsfaktoren aufgebraucht war, verbluteten sie innerlich. 1951 ereignete sich ein Vorfall, der die Sichtweise auf Warfarin grundlegend veränderte. Ein junger Mann versuchte sich mit einer großen Menge Warfarin das Leben zu nehmen. Er hatte von dem Rattengift gehört und schluckte eine massive Überdosis. Er starb nicht. Ärzte erkannten die Symptome einer Gerinnungsstörung und handelten schnell. Sie gaben ihm hochdosiertes Vitamin K. Das funktionierte. Das Vitamin K durchbrach die Blockade, stand nun in großer Menge zur Verfügung und aktivierte wieder Gerinnungsfaktoren. Die Blutgerinnung normalisierte sich, der Mann erholte sich vollständig. Dieser Fall zeigte zwei entscheidende Dinge. Erstens, Warfarin war nicht annähernd so gefährlich, wie Karl Paul Link angenommen hatte. Selbst eine massive Überdosis war nicht zwingend tödlich. Zweitens, und das war das Entscheidende, die Wirkung ließ sich rückgängig machen. Vitamin K war das Gegenmittel. Die Kontrolle war möglich. Mediziner erkannten das Potenzial sofort. Viele Menschen sterben an Blutgerinnseln in Herz, Gehirn oder Lunge. Wenn man die Gerinnung kontrolliert hemmen könnte, wären solche Todesfälle vermeidbar. Klinische Studien begannen umgehend. Warfarin wurde an Patienten mit erhöhtem Thromboserisiko getestet. Die Dosierung war schwierig, doch die Ergebnisse vielversprechend. 1954 wurde Warfarin als Medikament zugelassen. Einer der ersten prominenten Patienten war US-Präsident Dwight D. Eisenhower. 1955 erlitt er einen Herzinfarkt. Seine Ärzte verschrieben ihm Warfarin um weitere Blutgerinnsel zu verhindern. Die Behandlung war erfolgreich. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Aus dem Rattengift war ein Lebensretter geworden. Warfarin wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einem der am häufigsten verschriebenen Medikamente weltweit. In Deutschland wird bevorzugt das verwandte Phenoprocumon eingesetzt, in den USA dominiert Warfarin. Beide Wirkstoffe blockieren das Vitamin K-Recycling und hemmen so die Aktivierung der Gerinnungsfaktoren. Das Prinzip ist dasselbe. In den letzten Jahren sind neue Medikamente hinzugekommen, die die Gerinnung auf andere Weise hemmen und einfacher zu dosieren sind. Sie verdrängen Warfarin zunehmend. Doch das Grundprinzip, die gezielte Unterbrechung eines einzelnen Schritts in der Gerinnungskaskade, geht direkt auf die Erkenntnisse zurück, die Karl Paul Link in seinem Labor in Wisconsin erarbeitet hat. Angefangen mit einem toten Rind und einem Eimer verschimmeltem Klee. Die Geschichte von Warfarin zeigt, wie schmal die Grenze zwischen Gift und Medikament sein kann. Hochdosiert tötet Warfarin Ratten durch innere Blutungen. Niedrig dosiert verhindert es beim Menschen tödliche Gerinnsel. Die Dosis macht das Gift und zugleich das Heilmittel.
Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute
Warfarin, vom Rattengift zum Blutverdünner.
Weiterführende Informationen findest du auf der Homepage biofunk.net. Viel Spaß und bis bald!